Hingehen ist ja immer so eine Sache. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es euch geht, aber bei mir gibt es Menschen und Termine, da gehe ich total gern hin. Es gibt aber auch die anderen. Da müssen wir uns vielleicht manchmal auch richtig dazu zwingen, dass wir wohin gehen. Ich habe ja schon erzählt, ich bin in der Pfarrfamilie groß geworden und es gehörte regelmäßig dazu, dass wir für meinen Vater irgendwelche Sachen austragen sollten. Es war eigentlich auch ganz in Ordnung, aber manchmal mussten wir die Sachen persönlich abgeben. Und da gab es dann Menschen, da war es kein Problem, aber es gab auch ein Ehepaar, da war das nicht so unproblematisch. Bei diesem Ehepaar wurden wir nämlich immer hereingebeten und dann dauerte das mindestens eine Stunde, bis man wieder rauskam. Es kam auch schon vor, dass meine Eltern angerufen haben, ob wir noch bei denen wären. Wir sollten mal wieder heimkommen. Man saß dann ganz brav auf dem Sofa, hat alles über sich ergehen lassen, die alten Herrschaften haben geredet ohne Ende. Zu Wort kam man höchst selten. Diese Besuche, die waren für mich und meine Geschwister, wenn es darum geht, gehst mal wieder hin, Höchststrafe. Und daher war bei meinen Geschwistern und mir immer klar, wenn der Vater wieder mit dem Auftrag kam, dass jemand zu dem Ehepaar musste, mach dich vom Acker und zwar schnell. Und mal gelang es eben nicht. Dann hieß es hingehen und bleiben. Vielleicht habt ihr auch solche Erfahrungen, dass es Besuche gibt, die ihr eher als anstrengend empfindet, wo man eben nicht gern hingeht. Ganz zu schweigen davon, dass man dort dann auch gerne bleibt. Ganz anders hoffe ich, dass ihr heute Morgen hergekommen seid. Ich hoffe, ihr freut euch schon, seit es die Einladung gab, hier auf den Christustreff. Weil es Freude macht, andere Menschen zu treffen, hier aus dem Christusbund. Und wir merken vielleicht auch gleich, wenn wir ans Hingehen denken, dass zwei Gefühlswelten in unsere Brust schlagen. Je nach Situation. Einmal Freude, einmal tiefe Abneigung. Welches Gefühl überwiegt, wenn ihr den Vers aus Johannes 15 hört? Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Wir sind erwählt, um hinzugehen. Auch das kann ganz gemischte Gefühle in uns aufsteigen lassen. Du bist erwählt. Jesus hat dich erwählt. Jesus hat dich erwählt, obwohl er dich kennt. Manch einer von uns denkt bei Erwählung vielleicht auch mit Schrecken an den Sportunterricht zurück. Dort wurde man auch immer erwählt, wenn es darum ging, Mannschaften zu machen. Es lief bei mir immer gleich ab. Zwei aus der Klasse durften wählen, sich ihre Mannschaften zusammenstellen. Die Erwählung, die erfolgte ganz streng nach Kompetenz, wer ist der Beste in der Sportart. Und je nachdem, wann man ausgewählt wurde, wusste man auch, ob man es kann oder nicht. Es ging dann so weit, bis noch 5, 6 übrig blieben. Das war dann der Krusch, der wurde einfach dann geschwind aufverteilt in die zwei Mannschaften. Und dann ging es los. Das war für den einen oder anderen auch eine Erwählung. Aber nicht so bei Jesus. Du wurdest, um im Bild zu bleiben, als Erste und Erster ausgesucht und erwählt. Erwählung bei Jesus ist keine Mitleidsnummer, sondern das ist echte Berufung. Es ist Ausdruck von Jesu Liebe zu dir und mir, dass er dich und mich erwählt. Vielleicht ist es für uns manchmal auch kaum zu glauben, dass Jesus uns und erwählt hat. Gerade wenn wir immer wieder erkennen müssen, was in unserem Leben vielleicht nicht so gut läuft. Es gibt Dinge in unserem Leben, die machen uns das Leben und unseren Glauben wirklich schwer. Die wollen wir loshaben. Aber die bekommen wir nicht los. Oder wie ist es mit all den Anfechtungen und Zweifeln, die wir immer wieder neu erleben? Erwählt mich Jesus trotzdem? Ja, Jesus hat dich erwählt. Jesus hat dich erwählt, weil er dich kennt. Und Jesus weiß ganz genau, warum er gerade dich in seiner Mannschaft haben will. Und nein, da ist kein Fehler passiert. Jesus hat sich nicht verwählt. Jesus beruft nämlich Menschen und keine Heiligen. Und wenn ich manchmal zweifle an dem, dass Jesus mich erwählt hat, Da muss man einfach nur Bibel lesen. Die ganze Bibel ist voll von Berufungsgeschichten, alles Berufungsgeschichten von Menschen, die weder perfekt noch irgendwelche Helden waren. Es waren Betrüger dabei, Ehebrecherinnen, Feiglinge, Menschen, die eigentlich keine Zukunft mehr hatten, Menschen, die grandios im Leben und im Glauben scheitern. Da sind wir wahrscheinlich in allerbester Gesellschaft. Aber Jesus erwählt dich und das mit voller Absicht. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Jesus ist der Aktive und er erwählt. Nicht wir haben uns zuerst für Jesus entschieden und dann hat Jesus reagiert, so nach dem Motto, na gut, dann nehme ich den oder die halt eben auch mit. Nein, Jesus hat uns erwählt, hat sich für uns entschieden und dann haben wir im Glauben Ja gesagt und haben uns festgelegt. Wir sind die, die diese Erwählung dankbar jeden Tag neu annehmen dürfen. Aber das Gute ist doch auch daran, dass es nicht an uns hängt, ob diese Erwählung besteht oder eben nicht. Jesus hat sich für uns entschieden und damit ist auch klar, dass Jesus sein Wort niemals brechen wird. Jesus erwählt, damit wir hingehen. Aber wohin eigentlich genau und warum eigentlich? Und letzte Frage, was sollen wir überhaupt da, wo wir hingehen? Vielleicht denken wir bei Hingehen auch sofort an den Missionsbefehl aus Matthäus 28. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Im Johannesevangelium hat Hingehen aber nicht nur diesen Aufforderungsgedanken wie bei Matthäus, sondern setzt noch einen viel tieferen Schwerpunkt. Bei Johannes verbindet sich Hingehen immer mit dem Hingehen von Jesus ans Kreuz. Jesus geht hin nach Jerusalem, um als souveräner Herr am Kreuz stellvertretend für uns zu sterben. Hingehen bedeutet im Johannesevangelium eigentlich immer, dass es um das Heil geht. So wie beispielsweise bei der Heilung am Teich Bethesda. Da sagt Jesus zum Kranken, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Geh hin. Oder wie bei uns, hingehen. Und es geht dabei um das Hingehen zum Heil, zu unserer Erlösung und zwar in der Nachfolge. Und bevor wir zu irgendjemand oder irgendwo hingehen, müssen wir hingehen. Müssen hingehen zum Kreuz in die Nachfolge Jesu. Dabei geht es dann um unsere Lebensentscheidung, nämlich die Erwählung Jesu anzunehmen und zu ihm hinzugehen. Hinzugehen, um ihn als alleinigen Herrn und König dieser Welt anzuerkennen und anzubeten. Das Interessante im Johannesevangelium ist ja, dass Jesus am Kreuz nicht der Leidende ist, sondern es ist der souveräne Jesus, der seinen Thron besteigt als Lamm der Welt, den Sühnetod am Kreuz für uns stirbt. Da müssen wir hingehen. Am Kreuz entscheidet sich unsere Nachfolge. Am Kreuz entscheidet sich unsere Zukunft. Hingehen zum Kreuz, um dann in die Zukunft Richtung Ewigkeit loszugehen. Jesu Erwählung steht felsenfest. Darauf können wir vertrauen. Aber wir müssen trotzdem immer wieder neu hingehen zum Kreuz, um uns dieser Erwählung immer wieder neu bewusst und gewiss zu werden. Und wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir hin zu anderen. Aber warum gerade du? Warum gerade ich? Vielleicht stellt sich die Frage bei euch auch immer wieder, wie bei uns damals, bei uns Geschwistern, wer muss jetzt eigentlich hingehen und warum ausgerechnet ich? Warum sollen wir denn hingehen? Es gibt doch auch genug andere, zum Beispiel uns Prediger und Pfarrer, wir werden ja schließlich auch dafür bezahlt, dass wir hingehen, also sollen wir es doch machen. Aber das Entscheidende ist ja, dass Jesus sagt oder eben nicht sagt, ich habe euch erwählt, dass eure Pastoren und Pfarrer hingehen, sondern nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht. Und dabei geht es um uns alle. Weil wir als Jesus-Nachfolger das haben, was die Welt so dringend braucht. Mehr Hoffnung. Es geht um die Hoffnung, die wir durch Kreuz und Auferstehung von Jesus haben. Unsere Hoffnung ist keine Möglichkeit unter vielen, die dazu noch äußerst unsicher ist, sondern es ist Hoffnung, die Gewissheit ist. Als Christinnen und Christen tragen wir diese Hoffnung in uns. Vielleicht verlieren wir auch manchmal die Hoffnung in uns angesichts dessen, was wir erleben, wenn wir die Bilder aus Israel sehen, aus der Ukraine, wenn wir in unsere Familien schauen, wenn wir unsere Jungschar-Kinder anschauen und merken, was aus ihnen geworden ist. Da bleibt manchmal auch Hoffnung irgendwo auf der Strecke. Aber trotzdem müssen wir uns immer wieder an diese Hoffnung erinnern, die wir in uns haben. Es geht um das Fundament unseres Lebens. Jesus stirbt für dich und für mich. Das haben wir schon so oft gehört, aber wir müssen es immer wieder neu hören, dass es uns wirklich ganz tief ins Herz geht. Jesus stirbt für unsere Rettung, damit wir leben können. Aber unser Gott, Jesus, ist eben nicht tot. Jesus ist nicht am Kreuz zerbrochen. Er lebt und durch seine Auferstehung steht unser Leben auf ganz neuen Beinen. Wir stehen in einem ganz neuen Licht. Mitten hinein in das Dunkle unserer Tage und mitten hinein manchmal in deine Hoffnungslosigkeit kommt das Licht der Auferstehung. Wie das Flutlicht im Stadion, das alles taghell werden lässt, mitten in deiner dunkelsten Nacht. Und der auferstandene Christus ist ein lebendiger Gott, der uns eine ganz lebendige Hoffnung schenkt, eine Hoffnung, die alles verändert. Und diese Hoffnung, sie lenkt unseren Blick weg von all dem, was uns Angst macht, was uns Sorgen macht, was uns in unserem Alltag niederdrückt. Diese Hoffnung lenkt unseren Blick auf die Ewigkeit als Kinder Gottes, als Erwählte, die Gott eingesetzt hat. Und diese Hoffnung verändert. Die Hoffnung verändert, dass Gott so viel Hoffnung für dich hat, dass er dich erwählt hat. Und sie verändert unser Leben im Hier und Jetzt. Sie verändert unsere Zukunft. Ganz egal, wie es uns heute geht. Egal, was wir derzeit erleben. Egal, was wir derzeit durchleiden. Diese Hoffnung, dass wir durch Jesus Christus Rettung und ein Leben in Ewigkeit haben, das zeigt uns einen ganz neuen Horizont auf. Und es ist das Licht der Ewigkeit, das schon jetzt in dein und mein Leben scheint. Wer auf Jesus, den auferstandenen Christus sieht, der den Tod besiegt hat, der kann nicht hoffnungslos sein. Der kann auch nicht traurig oder verbiestert sein. Der Auferstandene ist Gewissheit. Er ist Wirklichkeit. Und Kreuz und Auferstehung sind keine Hirngespinste, sondern Beginn unseres Lebens, unserer Zukunft. Grund all unserer Hoffnung. Und das ist doch das, was uns echte Lebensfreude schenkt, damit wir hingehen können. Als Jesus Nachfolger haben wir die Gewissheit und den Blick in Richtung Ewigkeit. Wir wissen um die Hoffnung und wir als Christinnen und Christen sind Hoffnungsbotschafter für diese Welt. Und deswegen sagt Jesus, geht hin in diese Welt. Hingehen zu Menschen, die vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Für die Menschen in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, in meinem beruflichen Umfeld und auch bei allen Zufallsbekanntschaften. Im Bus, im Zug, beim Bäcker oder bald wieder auf der Skipiste. Wir sind Hoffnungsbotschafter für all die Leute, denen wir begegnen. Zu denen sollen wir hingehen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Jesus hat bestimmt, dass wir als Hoffnungsbotschafter hingehen und wir Frucht bringen, die bleibt. Und da steht nicht, dass wir möglicherweise, wenn es mal gut läuft, die Chance haben, dass unser Wirken Frucht bringt. Nein, da steht eine Zusage, ihr bringt Frucht, eure Frucht bleibt. Hier geht es um eine Zusage, dass Jesus durch uns wirkt und glücklicherweise auch trotz uns wirkt. Denn das, was wir bringen und was zur Frucht wird, es ist nicht unser Verdienst oder unser Werk, sondern Jesu Werk durch uns und trotz uns. Vielleicht hadern wir auch manchmal damit, auf Menschen zuzugehen, weil wir denken, dass es sinnlos ist. Und ich frage mich immer, woher wir das immer so genau wissen, dass es nichts bringt. Jesu Wirken lässt sich doch nicht aufhalten und ist oft so ganz anders, als ich es mir vorstellen kann. Und nur weil ich nicht alles sehen kann, was in den Menschen passiert, heißt es doch nicht, dass da keine Frucht entsteht. Und daher mache ich euch Mut, seid mutig und getreu dem Motto aller Jungschaler, mit Jesus Christus mutig voran. Ja, wir brauchen wieder mehr Mut zum Hingehen, und zwar zu einem missionarischen und evangelistischen Zeugnis in unserem Land. Um Jesus zu verkündigen, da braucht es keinen hohen Bildungsgrad. Wir brauchen keinen Abschluss oder eine besondere Befähigung als Pfarrer oder Prediger, um unseren Kindern, unseren Freunden, Kolleginnen und Kollegen von Jesus zu erzählen. Das, was wir brauchen, ist einfach nur unsere lebendige, leidenschaftliche Jesus-Beziehung. Und das, was wir brauchen, um hinzugehen, ist der Heilige Geist, der durch uns, und ich wiederhole, trotz uns wirkt. Und es sind unsere ganz ureigenen Glaubenserfahrungen, unsere Glaubenserlebnisse, die wir weitergeben. Es ist doch genau das, was wir mit Jesus erlebt haben. Und wenn ihr mal überlegt, was ist eure beste Glaubensgeschichte? Wo habt ihr Jesus in eurem Leben erlebt? Ich lege jetzt keine Wette ab, aber euch fällt doch bestimmt was ein, wo ihr Jesus erlebt habt. Warum erzählt ihr diese Geschichte nicht? Wie habt ihr in eurem Leben Jesus erlebt? Ich weiß noch wie heute, wie mich die Geschichten von Missionarsfamilien fasziniert haben. Es muss 1987, 88 gewesen sein, da war ich beim Kindermissionsfest in Bad Liebenzell. Und ich weiß, wie bis heute, wie das war, als die Missionarsfamilie aus Papua Neuguinea erzählt hat. Die haben einfach nur erzählt, was sie gemacht haben. Ich weiß es bis heute. Das war eine Glaubensgeschichte, die mich unglaublich fasziniert hat. Ich hing als Kind an den Lippen dieser Frauen und Männer. Und da war für mich als Kind schon Wirklichkeit, dass es Jesus gibt. Da wurde Jesus Glaube, da wurde Jesus Leidenschaft spürbar. Und ich glaube, die haben es selber gar nicht gemerkt, wie leidenschaftlich sie da berichtet haben. Ich glaube, wir brauchen diese Glaubensgeschichten, die wir uns gegenseitig immer wieder neu erzählen müssen. Und es ist auch gar nicht schwer, wenn man dann bei Kolleginnen und Kollegen in der Firma erzählt, wenn sie fragen, und was hast du gestern gemacht oder was hast du erlebt, wenn man dann einfach unsere Glaubensgeschichte erzählt. Das ist doch was aus unserem Leben. Und davon und darin wird deutlich, dass der Glaube an Jesus Christus in unserem Leben etwas bewirkt. Da entsteht echte Jesusleidenschaft. Das sind sozusagen die Glaubensbooster in unserem Alltag. Da können die Geschichten der anderen auch mich in meinem Glauben stärken, wenn wir hingehen und anderen erzählen, was wir mit Jesus erleben. Da braucht es keine Vorlesung, da braucht es nur uns als Personen, die Jesus im Alltag erleben. Und da braucht es auch keine großen, spektakulären Erfahrungen, sondern die kleinen, unsichtbaren, unscheinbaren Erlebnisse in unserem Alltag reichen aus. Denn diese Erfahrungen lassen sich nicht aufhalten. Das sind die Erlebnisse, die wir anderen erzählen sollen. Und wir erzählen diese Glaubensgeschichten nicht, um uns groß zu machen, sondern um Jesus groß zu machen. Aber auch, um anderen Menschen wieder Hoffnung zu machen. Vor einiger Zeit las ich eine Geschichte. Bei einer Frau wurde Krebs festgestellt. 3 Monate hatte sie noch zu leben. Ihr Arzt rät ihr, sich in der verbleibenden Zeit auf das Sterben vorzubereiten. So wendet sich die Frau an ihren Pfarrer und spricht mit ihm über die Beerdigung. Welche Lieder, welchen Psalm sie sich wünscht, über welchen Bibelvers er sprechen sollte. Gefasst war sie, fast nüchtern konnte sie über ihre eigene Beerdigung sprechen. Und als das Gespräch eigentlich schon fast beendet war, sagte die Frau zu dem Pfarrer: Herr Pfarrer, noch eine Sache. Sie ist mir sehr wichtig. Ich möchte mit einer Gabel in meiner rechten Hand beerdigt werden. Der Pfarrer wusste nicht so recht, was er darauf antworten sollte. Noch nie hatte jemand einen so seltsamen Wunsch geäußert. Da erklärte ihm die Frau: Herr Pfarrer, bei all unseren Feiern in der Gemeinde, sei es bei unserem Gemeindeessen oder bei einem gemeinsamen Beisammensein im Hauskreis, war es meine größte Freude, wenn beim Abtragen der Teller gesagt wurde: Du kannst deine Gabel behalten. Ich habe diese Worte geliebt, denn ich habe gewusst, dass noch etwas Besseres nachkommt. Auch für uns Christinnen und Christen kommt noch etwas Besseres nach. Die Freude, dass wir eine echte Hoffnung über den Tod hinaus haben, das ist eben kein billiges Vertrösten, sondern es ist die Gabel in unserer Hand, die uns immer wieder daran erinnert, es kommt noch etwas Besseres nach. Wir gehen hin, weil noch etwas Besseres nachkommt. Und es ist der lebendige Gott, zu dem wir zu jeder Zeit hingehen und kommen dürfen. Er schenkt uns ein Leben in Ewigkeit. Das ist die Perspektive unseres Lebens. Und da darf auch unser Herz vor Freude springen und hüpfen. Und diese Freude ist die Freude, mit der wir hingehen sollen. Und die darf man uns auch abspüren. Diese Freude, die dürfen wir auch zu anderen hinbringen, weil noch etwas Besseres nachkommt. Wir haben diese ewige Freude, und diese Freude und Hoffnung muss in diese Welt. Wenn Sie einem Schwaben unter uns ein Geschenk machen und er sich so richtig und mega freut, dann ist der größte Ausdruck aller Freude folgender Satz: Ha, wäre nicht nötig gewesen. Da sprechen wir schon von Ekstase. Aber genau wenn wir vom Grund unserer Hoffnung sprechen, dann sagen wir zu Jesus doch nicht: Ha, wäre nicht nötig gewesen. Sondern: Herr Jesus, herzlichen Dank, dass du für mich gestorben bist. Da muss man fast ausrasten, weil es so genial ist. Da reicht ein "Ha, wäre nicht nötig gewesen" nicht aus. Und wenn wir uns das vor Augen führen, was Jesus getan hat, der stellvertretende Tod für uns, damit ich gerettet bin, damit wir mit ihm auferstehen dürfen, damit wir mit ihm in Ewigkeit leben. Ja, liebe Leute, da dürfen wir doch die Freude nicht in uns verstecken. Die muss doch raus in unser Land. Da müssen wir hingehen. Das ist doch Frucht, die bleibt, wenn die Leute sehen, der strahlt wie so ein Weihnachtsbaum vor lauter Jesusfreude. Und die Leidenschaft, die wir auf die Straße bringen, da muss ein ganzer Löschzug der Feuerwehr nicht ausreichen können, um dieses Feuer der Leidenschaft wieder löschen zu können. Das schaffen die nicht. Das muss doch unsere Welt in Begeisterung versetzen. Und diese Freude, diesen missionarischen Lebensstil, den dürfen wir leben, aber dazu gehört eben auch mehr diakonische Leidenschaft. Wir brauchen mehr missionarische Diakonie, mehr diakonische Leidenschaft in unseren Gemeinden. Die Väter des Pietismus, Philipp Jakob Spener und vor allem August Hermann Franke und andere, haben uns vorgelebt, welche Folgen das Hingehen hat, welche Folgen Christusleidenschaft für Verkündigung in Wort und Tat hat, nämlich Fürsorge und Hilfe für Menschen. Und das diakonische Handeln stand vor dem Reden. Wir brauchen uns doch nur umzuschauen, wenn wir hingehen in diese Welt. Wir nehmen so viel Not wahr in dieser Welt. Menschen, die in Armut leben. Die Arche muss ein Kinderheim oder ein Kinderwerk hier in Stuttgart aufmachen, weil hier Kinderarmut herrscht in Stuttgart. Menschen, die keine wirtschaftliche Perspektive mehr haben, Menschen, die einsam sind, die gibt es sogar in all unseren Gemeinden und Gemeinschaften, Kinder, die verwahrlosen, auf sich allein gestellt sind. Hätte da Jesus die Augen verschlossen? Wäre Jesus weggegangen? Nein, er wäre hingegangen. Oder auch die Tatsache, dass Deutschland das Bordell Europas ist und Stuttgart das Zentrum der Prostitution. All das ist doch nur ein Bruchteil dessen, was wir wahrnehmen an Not und wo Jesus sagt: Geht hin, geht hin. Bei all dieser Not, die wir hier erleben, dürfen wir die Augen davor nicht verschließen. Bringen wir unsere Christusleidenschaft auf die Straße, damit Menschen verändert werden, damit unsere Welt verändert wird. Gustav Werner, der Gründer der Bruderhausdiakonie in Reutlingen, der hat einen Satz gesagt, der sich mir tief eingeprägt hat. Der sagte, was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch geben. Erwählung bedeutet hingehen und bleiben. Für mich als kleiner Kerl war ja hingehen und bleiben in Bezug auf dieses ältere Ehepaar der reinste Albtraum. Aber Jesus will hier keinen Albtraum wecken, sondern es geht um unser Leben. Wir können nur Frucht bringen, wenn wir bleiben. Und zwar, wenn wir in der Nachfolge bleiben, wenn wir bei Jesus bleiben. Dieser Vers, er steht ganz am Ende der Weinstockrede von Jesus. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Warum ist das Bleiben so wichtig? Weil Jesus weiß, wie schwer es für die Jünger wird, zu Jesus zu stehen. Wo sind die Jünger unterm Kreuz? Wo sind die Jünger am Ostermorgen? Irgendwo, aber nicht da, wo sie sein sollten. Sie sind eben nicht unterm Kreuz oder am Grab. Die Jünger lassen die Verbindung zu Jesus schneller abreißen, als sie wahrscheinlich selber gedacht haben. Aber wir brauchen diese enge Verbindung zu Jesus, damit wir nicht weglaufen, sondern hingehen. Das Bild des Weinstocks ist uns sicherlich allen sehr vertraut. Und anhand dieser Verse kann man wirklich auch ganz praktisch in den Weingärten unseres Landes auch die Weinstöcke schneiden. Wir schneiden nämlich die Triebe, die eng am Weinstock sind, nicht ab. Die lassen wir dran, wir schneiden die anderen ab. Wir schneiden alle Triebe ab, die weit weg vom Weinstock sind. Denn die Kraft des Weinstocks soll in die Frucht und nicht in irgendwelche langen Äste, die uns keine Frucht bringen. Und auch wir sollen eben die volle Kraft von Jesus erleben und bekommen. Und Jesus macht hier deutlich, dass wir durch ihn die Kraft Gottes empfangen. Kraft, die wir zum Leben und zum Glauben brauchen. Kraft, die uns hilft, unser Leben auch in den schwierigen Tagen des Lebens zu leben. Und Kontakt mit Jesus halten wir durchs Gebet. Nehmen wir uns Zeit zum Beten, Zeit zum Gebet, damit wir Jesus die Dinge sagen, die uns auf dem Herzen liegen. Zeit zum Gebet, um zu hören, was Jesus uns zu sagen hat, wo wir hingehen sollen. Und all unser Wirken beginnt mit Gebet, mit beharrlichem Gebet. Denn Gebet verändert unsere Kirche, unsere Gesellschaft und uns. Beten wir für Erweckung. Leben wir Christus Leidenschaft. Denn wir leben aus dem Wort Gottes heraus und leben wir aus dem Gebet, um hingehen zu können. Eben weil es die notwendige Verbindung zu Jesus schafft. Beten wir für unsere Kinder, Enkel, Eltern, aber auch für die Nachbarn und Kollegen, die uns das Leben so schwer machen. Dienen wir Menschen mit unserem Gebet. Hingehen, um für andere zu beten. Beten für die Menschen, die wir ganz zufällig treffen, die vor uns an der Kasse beim Einkaufsladen stehen. Man hat in der Zeit eh nichts zu tun. Beten wir doch einfach für die Leute, die vor uns stehen oder hinter uns. Beten wir für die Leute, die am Skilift hinter uns stehen und vor uns stehen. Und beten wir für die Leute, die uns die Vorfahrt nehmen und die uns beim Autofahren so ärgern. Da ist viel mehr gewonnen, als sich drüber aufzuregen. Beten wir für diese Menschen. Die Menschen um uns herum haben zum Großteil vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Aber wir vergessen diese Menschen nicht, sondern wir wollen hingehen und ihnen dienen mit unserem Gebet, mit unserem Leben, mit unserer diakonischen Leidenschaft, mit all unserer Jesus-Leidenschaft. Das ist eben auch hingehen und Frucht bringen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, du bist der Herr dieser Welt. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns erwählt hast. Dass du uns erwählt hast, noch bevor wir auf dieser Welt waren. Und danke, dass du uns erwählst, obwohl du uns kennst. Obwohl du weißt, was in unserem Leben jeden Tag schief geht. Und danke, dass du durch uns Frucht bringen möchtest. Und ich bitte dich, dass du uns Augen und Ohren und unser Herz und unseren Verstand öffnest für das, was du uns sagen willst und zu wem wir hingehen sollen und wo wir hingehen sollen und auch wie wir hingehen sollen. Jesus, wir danken dir, dass du uns in unsere Familien gestellt hast, in unsere Gemeinde, in unser Land. Und öffne uns die Augen für die Menschen, die du neu berufen möchtest, dass wir sie auf dem Weg zu dir begleiten. Und wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, dass du durch uns wirkst und auch trotz uns. Amen.